Ja, dann begrüße ich die Zuhörer zu dem Vortrag von Jan Sprinz. Er erzählt uns etwas über Ubuntu Touch.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass noch so viele da sind, trotz der ja doch relativ späten Stunde vergleichsweise. Ich wollte ein bisschen was über Ubuntu Touch erzählen und wie GNU-Linux-Distributionen auf mobilen Geräten so funktionieren im Allgemeinen. Genau, jetzt hat man schon gehört, GNU-Linux, warum betone ich das? Habe ich Angst, dass mich Richard Stallman auf dem Heimweg überfällt und sagt, du hast Linux gesagt, da sind aber GNU-Komponenten dabei. Bei Mobilgeräten macht es wirklich Sinn, das zu betonen, denn es gibt ja Android. Android benutzt im Prinzip auch das Linux-Kernel, aber wer schon mal ADB benutzt hat, ADB-Shell, der merkt schnell, es fühlt sich sehr anders an. Also viele von den Komponenten, die man vom Desktop kennt, die sind einfach nicht da. Vieles, was man erwarten würde, das heißt, ob Android jetzt wirklich eine Linux-Distribution ist, da kann man sehr lange drüber streiten. Android benutzt das Linux-Kernel, aber viel, was weiter oben ist, das ist dann doch sehr anders. Da kommen wir später dann nochmal drauf zurück. Genau, das ist es eben. Also Android benutzt das Linux-Kernel, aber es ist keine klassische Linux-Distribution, so wie man die vom Desktop kennt oder vom Server. So, was gibt es denn für GNU-Linux-Distributionen für Handys? Das sehr bekannte Sailfish OS, was allerdings ein paar andere Pakete verwendet. Das heißt, es ist basiert nicht auf einer klassischen Linux-Distribution, die man vom Desktop auch kennt. Das heißt, viel ist dann da auch wieder anders. Plasma Mobile ist noch in einem etwas früheren Entwicklungsstand. Das ist im Prinzip das Projekt von KDE. Postmarket OS gibt es noch, was einen etwas anderen Ansatz hat. Purism ist auch, und das ist geht aus einer Kickstarter-Kampagne hervor, die jetzt im letzten August gestartet ist. Mal schauen, was daraus wird. Luna OS gibt es noch, das ist im Prinzip die Fortführung von WebOS damals, von Palm. Heute reden wir aber über Ubuntu Touch. So, kurze Geschichtsstunde. Ubuntu Touch ging eigentlich so wirklich los um 2013 rum. Es gab vorher schon so Spekulation, ja, man könnte was machen, man könnte Ubuntu auf Phones bringen, man könnte versuchen, das alles näher aneinander zu bringen. Wieso haben wir so wenig freie Software auf Phones? Wieso haben wir viel, was sich einfach nicht so anfühlt? Wieso können wir nicht Ubuntu auf Phones bringen? Und das gipfelte dann, oder zunächst, es startete mit dieser Kickstarter-Kampagne oder Indiegogo-Kampagne Ubuntu Edge. Was im Prinzip, denke ich, der feuchte Traum eines jeden Ubuntu-Users war. Es hatte ein unglaublich großes Ziel damals. Ich glaube, 32 Millionen Dollar war das Ziel. 12 Millionen wurden gesammelt. Dann hat Canonical allerdings gesagt, nein, das, was wir uns vorstellen, das können wir damit nicht erreichen. Allerdings war der Traum damit nicht tot, denn im Prinzip, das war das Ziel. Wir haben die gleiche Software, die passt sich an unsere Bildschirmgröße. Ich kann mein Handy an den Computer anschließen, dann wechselt das in den Fenstermodus, dann habe ich im Prinzip immer einen Ubuntu-PC dabei in meiner Hosentasche. Handys sind so leistungsfähig, das funktioniert eigentlich heutzutage und es funktionierte auch 2013 schon. Und ich kann die gleiche Software verwenden. Ich kann genau die gleiche Software auf meinem Handy haben, ich kann genau die gleiche Software auf meinem PC haben und ich kann meinen PC eben mein Handy an einen Bildschirm anschließen und wechsle dann in den Fenstermodus. Das war im Prinzip die ursprüngliche Idee. Genau, ohne dieses substanzielle Startkapital aus der Kampagne fiel das dann erstmal etwas kleiner aus. Was dann letztendlich daraus geworden ist, sind diese Geräte, die man hier sieht. Einmal ein spanischer Hersteller, BQ, hat zwei Handys hergestellt mit Ubuntu Touch und eine chinesische Firma, Meizu, hat zwei Geräte hergestellt und dann gab es noch ein Tablet mit Ubuntu Touch. Ja, es ist tatsächlich ein benutzbares System daraus geworden. Das heißt, man kann es auf seinem Handy benutzen. Ich selbst benutze es seit anderthalb Jahren ausschließlich. Ich bin tatsächlich noch nicht so lange in der Community dabei, aber es gibt Leute, die seit 2013 kein Android-Smartphone mehr gehabt haben. Und auch das ist möglich. Das heißt, da haben wir wirklich mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir hier eine Linux-Distribution haben auf dem Smartphone, die man tatsächlich als alleiniges Betriebssystem einsetzen kann. Man muss das nicht so religiös sehen. Ja, natürlich, es sind viele Probleme da. Man hat einige Abstriche, man ist eingeschränkt, eindeutig, gerade auch in den Apps. Es steht einfach kein milliardenschwerer Konzern dahinter wie Google oder Apple. Das heißt, auch der Anreiz für Entwickler, dafür Apps zu schreiben, ist nicht ganz so groß. Aber es ist ein System, was man benutzen kann, wenn man denn möchte. Letztes Jahr, das haben dann wahrscheinlich wirklich alle mitbekommen hier, gab es eine Nachricht von Mark Shuttleworth, dass Ubuntu Touch und Unity 8 und mehrere Projekte eingestellt werden sollten. Das heißt, Canonical hat gesehen, es ist zu teuer, es kann auf absehbare Zeit keinen Gewinn erwirtschaften, es kann auf absehbare Zeit nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt ist der Traum erfüllt. Und in dem Zuge hat ja Ubuntu auch gesagt, okay, wir wechseln zurück auf den GNOME-Desktop, wir stellen Unity 7 ein, wir stellen Unity 8 ein, verschiedene Sachen, um Kosten zu sparen und um auf lange Sicht etwas effizienter arbeiten zu können. Es ist aber freie Software. Das heißt, dann kommt die Community ins Spiel und viele Leute haben Ubuntu Touch benutzt und gesagt, wir wollen es weiter benutzen, wir wollen nicht zurück zu Android. Wir haben ja was wirklich Tolles, wir sind nah dran und wir wollen es nicht sterben lassen. Ich war damals auch in diesem Ubiports-Projekt aktiv, das gab es auch schon, wie gesagt, vorher, bevor Canonical gesagt hat, wir stellen jetzt Ubuntu Touch ein oder wir stellen unsere Unterstützung für Ubuntu Touch ein. Was wir gemacht haben, ist im Prinzip, wir haben Ubuntu Touch auf andere Geräte portiert. Wie genau das dann funktioniert, das schauen wir uns gleich noch an. Genau, und es war dann relativ schnell klar, okay, Ubiports hat Teile der Infrastruktur, die notwendig ist, um das weiter zu betreiben. Und wir haben hauptsächlich über Telegram kommuniziert zu der Zeit und hatten dann in den ersten zwei Tagen, wo wir gesagt haben, okay, eventuell übernehmen wir es, haben wir, glaube ich, 500 neue Mitglieder gehabt in unserer Gruppe, hat direkt den Gruppenrahmen gesprengt und dann war eigentlich relativ schnell klar, wir müssen was machen. Wir können dieses Projekt nicht sterben lassen. Genau, jetzt gucken wir uns kurz an, wie denn Ubuntu überhaupt aufgebaut ist. Also wer jetzt sich wirklich auskennt mit Betriebssystemen, der muss kurz die Augen zumachen. Es ist sehr stark vereinfacht. Aber wir schauen uns einfach an, wie funktioniert Ubuntu normalerweise, damit wir später verstehen können, okay, was muss ich denn auf dem Handy überhaupt anders machen, damit es erstmal so funktioniert. Das heißt, wir haben normalerweise auf Ubuntu haben wir die Hardware, wir haben einen BIOS, da drauf packen wir Ubuntu. Bam. Okay, wir laden eine ISO runter von ubuntu.com oder von wo auch immer. Und dann haben wir das Kernel, wir haben verschiedene Treiber, ein großer Teil davon ist frei, ein paar davon sind proprietär, weil es keine freien Alternativen gibt. Und dann haben wir unser großes, schönes Ubuntu Userland, was wir alle kennen. Das heißt, wir haben unsere ganzen Anwendungen, wir haben unsere Schreibtischumgebung, Unity, wir haben unsere Apps, die wir kennen und lieben. Also in einer optimalen Welt würde Ubuntu Touch genauso aussehen. Ein paar Komponenten im Userland würden wir ändern. Zum Beispiel würden wir anstatt X und X11 werden wir Mir und Wayland einsetzen. Einfach weil wir ein paar Funktionalitäten brauchen, wie zum Beispiel, dass man den Bildschirm rotieren kann, während man ihn benutzt. Das ist mit X erstmal so einfach nicht möglich. Das heißt, darüber haben wir ein paar Änderungen. Das heißt, wir setzen außerdem eine neuere Version von Unity ein. Das ist im Prinzip eine komplette Neuentwicklung. Unity 8, die halt etwas mehr darauf ausgelegt ist, auf Touchgeräten benutzt zu werden, auf flexibler Bildschirmgröße benutzt zu werden und so weiter. Das heißt, aber im Prinzip sind die Komponenten relativ ähnlich und das könnte man auf einem herkömmlichen Desktop-PC so installieren, wenn man denn wollte. Ja, aber wir leben ja leider in keiner idealen Welt. Es gibt kein Smartphone, was eine klassische Hardware-Abstraktion hat. Das heißt, es gibt kein Smartphone, wo man einfach so Linux oder Ubuntu drauf installieren kann. Alle Smartphones oder die meisten Smartphones haben Android. Wir haben eben schon gesagt, Android benutzt das Linux-Kernel. Das ist meistens eine ältere Version, meistens irgendwo 3. irgendwas. Und alles darüber ist anders. Das heißt, das gesamte Userland sieht anders aus. Da steht jetzt überall Java, weil das nicht wichtig ist für uns. Aber es ist halt tatsächlich so, alle Treiber auf Android, alle Treiber für Android-Geräte sind normalerweise proprietär und sind eben nicht mit dem normalen Kernel kompatibel. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen und meine ISO da starten. Das wird nicht funktionieren. Was machen wir also? Ich habe gesagt, Ubuntu Touch ist eine normale Linux-Distribution. Ubuntu Touch funktioniert genauso wie Ubuntu auf dem Desktop, auf jeden Fall weiter oben. Und unser Userland fassen wir nicht an, das bleibt alles so, wie es ist. Und jetzt haben wir hier eine neue Komponente, da steht Halium. Da sind verschiedene Sachen drin, da ist im Prinzip das gesamte Android drin, damit wir auf unsere Android-Treiber zugreifen können. Wir benutzen einfach das Linux-Kernel, was mit Android kommt, was auch auf das Gerät angepasst ist. Wir benutzen die gesamten Treiber, die leider closed source sind natürlich und proprietär. Aber dann haben wir eine Bibliothek, libhybris nennt sich das, was unsere normalen Treiberaufrufe, die aus einem normalen, aus dem normalen Userland kommen, übersetzt auf diese Android-Treiber. Halium ist dann ein Kollaborationsprojekt von UbiPorts und Plasma Mobile und hoffentlich in Zukunft auch noch anderen, um halt diesen Container zu standardisieren. Das heißt, wenn ich ein Gerät mit Ubuntu Touch zum Laufen bringe, dann kann ich da auch einfach Plasma Mobile drauf installieren. Wenn ich ein Gerät mit Plasma Mobile zum Laufen bringe, dann kann ich da auch einfach Ubuntu Touch drauf installieren. Und das ist eben das Ziel, dass das Porting dadurch deutlich einfacher wird. Ja, allerdings sind wir jetzt an dem schönen Punkt, wo wir unser Userland haben, unser ganz normales Ubuntu im Prinzip auf einem Smartphone. Und so sieht das dann aus. Das heißt, ich habe tatsächlich auf dem Smartphone ein ganz normales Terminal. Hier sieht man LSB Release-A. Das heißt, es ist einfach Ubuntu. Es basiert im Moment leider noch auf einer relativ alten Ubuntu-Version, 15.04, End of Life. Wir arbeiten dran. Genau. Ich habe gerade gesagt, wir arbeiten dran. Wie sieht denn die Zukunft aus für Ubuntu Touch? Der nächste Schritt ist erstmal, einen rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen. Wir sind, wie gesagt, als Community seit direkt nach der Einstellung durch Canonical sind wir dabei und haben gesagt, okay, wir wollen das weitermachen, wir wollen es nicht sterben lassen. Wir haben einen Sponsor an der Hand, mit dem zusammen wir eine Stiftung gründen werden in Deutschland. Wir orientieren uns da an der Document Foundation, also dem Entwickler von LibreOffice. Und da sind wir im Moment in den Gesprächen mit der Stiftungsaufsichtsbehörde. Das heißt, das wird in den nächsten Monaten wird die an den Start gehen. Das heißt, wir haben dann einen rechtlichen Rahmen und wir haben dann eine stabile Basis, um das zu finanzieren langfristig. 16.04, sehr wichtig. Das heißt, wir müssen auf eine unterstützte Version kommen. Wir haben, wie gesagt, im Moment noch 15.04. Wir haben mehrere Sicherheitslücken, haben wir beheben müssen schon in den letzten Jahren, haben dann Fixes gebackportet, haben Fixes selbst installiert. Viele haben es ja mitgekriegt, Crack, diese Wi-Fi-Sicherheitslücke, Blueborn, die Bluetooth-Sicherheitslücke, das ist natürlich sehr präsent auf mobilen Geräten, die hauptsächlich über Bluetooth und Wi-Fi kommunizieren. Das heißt, das mussten wir selbst fixen. In Zukunft wird das deutlich einfacher sein, sobald wir wieder auf eine unterstützte Version kommen. Warum dauert das so lange? Wir sind im Prinzip schon lange dabei an der Umstellung auf 16.04 und auch Canonical hat schon viel Arbeit da reingesteckt. Das liegt eben an diesem Android-Container. Man muss schauen, dass alle Komponenten noch gleich funktionieren. Das heißt, zum Beispiel 16.04 läuft normalerweise mit Systemd. Das ist nicht so einfach, auf Android zum Laufen zu kriegen. Das heißt, da muss man immer spezielle Anpassungen noch treffen. Aber es wird auch in den nächsten 3 Monaten, denke ich, sich ändern. Also wir haben im Moment eine Entwicklerversion, die schon relativ stabil läuft, aber eben noch nicht wirklich fürs Daily Use geeignet ist. Unity 8, die Desktop-Oberfläche, die im Prinzip auf den Phones benutzt wird, die muss natürlich weiterentwickelt werden. Die muss nah an Mir dranbleiben. Ich habe Mir eben schon erwähnt, Mir wird weiterentwickelt von Canonical auch. Das heißt, wir haben da weiter Unterstützung. Wir müssen natürlich viele Anpassungen treffen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auf die neueste Version von Mir kommen. Wir müssen schauen, dass Unity 8 auf dem Desktop läuft. Man kann es bereits installieren auf 16.04. Bis vor 3 Wochen konnte man es auch installieren auf 18.04. Dann gab es eine schwerwiegende Änderung in Mir und das funktioniert nicht mehr. Das heißt, da haben wir noch relativ viel Arbeit, aber es wird dann auch einfacher sein für Entwickler auf dem Desktop, die kein Gerät haben, das wir unterstützen, wird es relativ einfach sein, an Unity 8 da zu installieren und an der Entwicklung mitzuhelfen. Und langfristig wäre es auch eine Option, wirklich zu sehen, okay, wir müssen Unity 8 auf dem Desktop Daily Use Ready machen. Das heißt, wir müssen schauen, dass man Unity 8 in Zukunft auf dem Desktop einfach so benutzen kann, wie man Unity 7 benutzen konnte, wie man GNOME benutzen kann. Das heißt, dass es wirklich den gesamten Use Case abdeckt. Das ist ein Ziel, kurz- oder langfristig. Anbox ist eine weitere wichtige Sache. Ich habe schon gesagt, man ist relativ eingeschränkt mit den Apps auf Ubuntu Touch. Es gibt die Möglichkeit, da machen wir uns wieder zu nutzen, dass das Android eben auch das Linux-Kernel benutzt. Deswegen haben wir die Möglichkeit, dass wir Android-Apps auf Ubuntu Touch zum Laufen bringen. Jetzt kann man sagen, okay, wieso benutze ich dann überhaupt Ubuntu Touch, wenn ich dann doch wieder Android-Apps habe? Ja, ist ein berechtigter Einwurf. Man muss natürlich nicht. Also es wird keiner gezwungen werden. Das ist, wenn wir das wirklich schaffen, dass genau der gleiche Code auf den Phones und auf dem Desktop läuft, ist es deutlich attraktiver, natürlich auch Anwendungen, die gut auf Ubuntu Touch funktionieren, nativ zu schreiben. Aber einige Apps, die einfach viele Leute brauchen, ich sage WhatsApp, ich sage irgendwelche Carsharing-Apps, proprietäre Apps normalerweise, ohne offene API, da haben wir nicht die Marktmacht, um zu sagen, okay, entwickelt doch bitte einen Client für uns. Und wenn wir unsere eigenen Leute hinsetzen und die versuchen irgendwie die API rauszufinden und dann einen Client zu schreiben, dann werden sie verklagt und müssen die Apps wieder rausnehmen. Also das ist sehr unbefriedigend. Das heißt, in absehbarer Zukunft wird es möglich sein, Android-Apps auf Ubuntu Touch zu benutzen. Das ist auch schon als Testversion verfügbar, aber es wird mit Sicherheit noch ein halbes Jahr dauern, bis das stabil genug ist, damit das von vielen Leuten eingesetzt werden kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Ziel von uns. Wir sehen einfach, wir sind eine kleine Community. Wir haben nicht die Marktmacht. Wir können nicht sagen, schreibt einen Client für uns, sondern darüber werden wir dieses Problem lösen können. Natürlich brauchen wir bessere Kompatibilität mit Desktop-Anwendungen. Es muss möglich sein, auf den Geräten einfach so alle Tools zu installieren, die man normalerweise benutzt. Das heißt LibreOffice, das heißt GIMP, das heißt Firefox, Thunderbird. Alle Apps, die man so von Ubuntu auf dem Desktop kennt, müssen funktionieren, die müssen sich anpassen an das User Interface und die sollten einfach funktionieren. Nochmal, wir haben nicht die Marktmacht, wir können nicht sagen, okay, Entwickler, bitte schreibt eure App neu in QML, da wird die sich an unser User Interface anpassen. Nein, das können wir nicht machen. Das heißt, wir brauchen Teaming, wir müssen umdenken, wir müssen uns an das anpassen, was da ist. Wir haben verschiedene Ansätze, zum Beispiel wurden Ubuntu Touch Apps bis jetzt hauptsächlich in einem eigens dafür entwickelten User Interface Toolkit geschrieben. Das hat mehrere Gründe, das kann man Canonical nicht vorwerfen, dass das eine schlechte Idee war. Damals gab es einfach entsprechende Technologien noch nicht, entsprechende Bibliotheken gab es noch nicht, aber ich weiß nicht, wer sich mit QML-App-Entwicklung auskennt, aber es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes Toolkit, das ist auch ein offizielles, das sind Qt Quick Controls. Dafür haben wir jetzt Theming, das heißt, man kann eine App einfach in einem normalen Toolkit schreiben, was überall funktioniert und das sieht dann auf Ubuntu Touch sieht es aus, wie jede andere App, das heißt wie eine App, die in unserem eigenen Toolkit geschrieben wurde. Das heißt, dadurch wird es deutlich einfacher. Es wird auch einfacher, Apps direkt für Ubuntu Touch zu entwickeln und dann woanders zu benutzen. Denn normalerweise muss man dann halt unsere eigenen Bibliotheken wieder da ausliefern, was dann relativ kompliziert wird. Und das ist natürlich nicht die Idee hinter Convergence. Die Idee hinter Convergence ist, ich habe überall das Gleiche und es ist einfach. Es muss einfach sein, denn wenn es kompliziert ist, dann wird es keiner machen wollen. Ja, zum Abschluss noch ein Zitat von vor 2 Jahren. Habe ich auch kürzlich erst gefunden. Hat der damalige Leiter des Mobile Teams bei Canonical gesagt auf die Frage, ob Ubuntu Touch denn eingestellt wird. Nein, das wird nicht passieren, solange die Menschen es lieben. Dann wird das Produkt von alleine leben. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Canonical ist eine Firma am freien Markt. Canonical muss nach gewinnorientierten Gesichtspunkten arbeiten, auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad. Aber die Community kann weitermachen. Das ist das Schöne an freier Software. Und es wird weitergehen. Vielen Dank. Ich habe hier noch ein paar Links zu weiterführenden Informationen. Der erste, Get Involved, der ist besonders wichtig. Wir sind eine kleine Community, aber wir sind an was wirklich Großartigem dran. Jeder kann mithelfen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten mitzuhelfen. Es gibt auch Sachen, die nichts mit Programmieren zu tun haben. Es gibt Übersetzungen, es gibt Support. Es gibt einfach drüber reden. Das ist schon mal sehr wichtig. Es kommen immer noch viele Leute auf uns zu und sagen, okay, ich wusste gar nicht, dass Ubuntu Touch noch weitergeht. Ich dachte, das wäre eingestellt. Auch hier. Das heißt, das wäre erstmal das Wichtigste. Dann ubuntutouch.io, will man Informationen über das Betriebssystem selbst, ubiports.com natürlich Informationen über das Projekt und halium.org Informationen über die Hardware-Abstraktion, eben über dieses Kooperationsprojekt. Wenn jemand Erfahrung hat mit Android-Entwicklung auf einer sehr niedrigen Ebene, dann ist das auf jeden Fall interessant. Zum Beispiel kann man darüber eben neue Geräte ans Laufen bringen. Danke.
Ich danke zunächst mal Jan und wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit für Fragen und Antworten und Diskussion. Das war vom Zeitbedarf her der kürzeste Vortrag, den ich bis jetzt hatte, und dabei hatte man nicht mal das Gefühl, dass da wenig drin war. Ich gebe da mal einfach weiter ans Publikum und lasse Fragen beantworten.
Dankeschön. Ja, erstmal viel Erfolg mit eurem Projekt. Ich finde das eine tolle Sache. Frage, wenn ich Halium sehe, wie viel Android kriege ich noch? Kommuniziert das Ding mit Google auf eine Art und Weise, die ich vielleicht nicht haben möchte? Wer schon mal ein Android-Handy in Betrieb genommen hat, hat gesehen, die Fritzbox fängt sofort nach 3 Sekunden den ersten Aufruf ab, wo das nach Hause telefonieren möchte. Da fühle ich mich nicht so richtig wohl. Frage, wie viel Android kriege ich noch, wenn ich Ubuntu Touch habe?
Also von den Komponenten Android weiter oben kriegen Sie nichts mehr. Das heißt, Sie haben keine Google Mobile Services, Sie haben jetzt nicht den Play Store, was jetzt das meiste, die meiste Kommunikation betrifft. Ja, das Problem ist, die Treiber, die sind closed source und wir brauchen diese Treiber. Da gibt es aber leider keine Alternative. Es gibt kein Handy mit komplett offenen Treibern. Das ist, wie gesagt, ein Projekt zum Beispiel von Purism ist es eben, ein Handy zu bauen mit komplett offenen Treibern, aber das gibt es noch nicht. Das heißt, das ist gerade in Entwicklung. Also von den Komponenten von Android weiter oben kriegen Sie nichts. Die Treiber kommen auch nicht von Google normalerweise, sondern die kommen von den entsprechenden Chipset-Herstellern. Wie gesagt, die sind closed source und Sie können natürlich mit Netzwerküberwachungstools können Sie schauen, telefoniert das noch nach Hause und können das überprüfen. Passiert normalerweise nicht. Was genau die Treiber machen, das wissen Sie nicht. Das ist sehr viel Arbeit, solche Treiber neu zu schreiben oder solche Treiber zu analysieren. Aber von den Komponenten von Android weiter oben bekommen Sie nichts. Wirklich interessant wird es erst, wenn wir wirklich ein Handy haben, was wo man einfach so eine ISO installieren kann quasi. Nur wir bleiben am Ball hier und wir müssen eben diese Tricksereien mit Android machen, weil es das noch nicht gibt. Das heißt, wenn jemand hingeht und sagt, okay, ich habe ein Handy mit ganz normalem Linux und dann weiß man aber noch nicht, was man oben draufsetzen kann. Denn wenn Sie einfach hingehen und Sie wollen GNOME 3 da installieren, dann wird es erstmal relativ seltsam aussehen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die ganze Infrastruktur drumherum schaffen. Es ist wichtig, dass wir Anwendungen und dass wir ein User Interface haben, was gut funktioniert auf Phones. Und deswegen machen wir weiter.
Okay, meine Frage, die spielt ja vielleicht ein bisschen mit rein. Es gibt ja dieses Unlegacy Android Projekt. Die haben zumindest als Ziel, so den Mainline-Support für zumindest Handys so ein bisschen zu bringen. Und es gibt ja auch schon viele so offene Treiber, zum Beispiel Fredreno für die ganzen Adreno 305 und 300 basierten Geräte. Die können ja auch schon booten damit. Man kann ja auch einen Mainline-Kernel schon zum Beispiel auf dem Nexus 4 oder auf einigen, ich glaube Nexus 7 oder sowas booten. Habt ihr da Pläne, diesen Mainline-Support zu bringen? Oder hat Halium vielleicht die Pläne dafür? Oder ist das irgendwie... Ist das zu kompliziert, das dann mit dem Rest von dem Stack sozusagen zu integrieren?
Es kommt darauf an, was die Community machen will. Wir sind, wie gesagt, wir sind spendenfinanziert, wir sind Non-Profit. Wir haben zwei Vollzeitentwickler tatsächlich, aber die können nur so und so viel machen. Unity 8 selbst, das sind 500.000 Zeilen Code, da muss man schon eine ganze Menge machen. Das heißt, wir müssen schauen, wer in der Community interessiert sich für was, und wir können jetzt niemanden zwingen zu sagen, okay, arbeite an diesem Gerät. Wir würden das sehr gerne sehen natürlich, und ja, es gibt verschiedene Ansätze, aber es muss natürlich auch komplett funktionieren. Denn auch bei den Geräten, die zu einem großen Teil offene Treiber haben, da funktionieren dann so Sachen wie Wi-Fi nicht. Und das ist schon, das fällt nicht nur unter Luxus, das ist wirklich eine essentielle Funktionalität.
Ich bin stolzer Besitzer von einem Meizu MX4 Pro, und ich frage mich, ihr habt ja das Projekt von Ubuntu übernommen, und ist es jetzt schon möglich, auf die BR-Ports für diese Legacy-Geräte zu schwenken?
MX4 Pro oder MX4? Das, also läuft da schon Ubuntu drauf oder nicht?
Das ist ein MX4 Pro.
Ich glaube, für das MX4 Pro gibt es es nicht. Ich glaube, verkauft mit Ubuntu Touch wurde nur das MX4. Das heißt, das Pro wird meines Wissens nach nicht unterstützt. Alle Geräte, die verkauft wurden mit Ubuntu Touch, unterstützen wir weiter. Geräte, die wir selbst portiert haben, unterstützen wir weiter. Aber das MX4 Pro ist, glaube ich, keins davon.
Es kann doch sein, dass ich mich irre bei dem Zusatz. Aber die Geräte, die bisher unterstützt wurden, werden jetzt durch BR-Ports auch weitergeführt.
Ja. Die Installation auf dem MX4, was mit Android ausgeliefert wird, ist auch nicht so ganz einfach, weil Meizu da wieder verschiedene Sachen versucht zu unterbinden. Es gibt Anleitungen dafür, das ist nicht ganz so easy. Auf den meisten Geräten ist es relativ simpel, die wir unterstützen, aber dann auch schauen, dass wir nur die Arbeit in Geräte investieren, wo es dann wirklich so aussieht, okay, ich starte das Installationstool, ich schließe mein Handy an, muss vielleicht noch zwei, drei Tastenkombinationen für 3 Sekunden gedrückt halten, und das war's dann. Dann läuft die Installation automatisch. Auf dem MX4 ist es etwas anders, auf dem Pro 5, also das zweite Gerät von Meizu, ist es etwas anders. Das MX4 Pro ist aber, glaube ich, nicht unterstützt, leider.
Weitere Fragen? Also Zeit hätten wir noch jede Menge. Verzeihung.
Ich darf noch eine Frage. Wie sieht es aus konkret mit Tablets? Soweit mir bekannt ist, gibt es nichts fertig zu kaufen, auf dem irgendein Linux läuft. Und ich habe ein Sailfish-Handy, benutze das quasi auch als Tablet, aber was Größeres in meinem Alter wäre schon schöner. Habt ihr da Pläne?
Also es gab, wie gesagt, ein Tablet, was damit auch verkauft wurde, das M10-Tablet von BQ. Es ist ein Spartenanbieter, das heißt, es gibt nicht mehr viele davon. Man findet von Zeit zu Zeit noch welche auf eBay, und da ist die Installation auch nicht so kompliziert. An neuen Tablets, ich glaube, es ist was in der Mache, aber ich bin mir jetzt nicht sicher über den letzten Stand. Wie gesagt, wenn es von Community-Entwicklern hergestellt wird, der Port, dann kann der schon ein Jahr dauern, bis der wirklich fertig ist. Oder vielleicht hat auch jemand in der Community dann irgendwann keine Lust mehr, denn es ist wirklich sehr aufwendig, so einen Port zu erstellen. Aber an Tablets, was natürlich möglich ist, wenn es ein normales Tablet ist, mit einem, wo man auch normales Ubuntu drauf installieren kann, das ist ja gewöhnlicher. Es gibt ja auch Laptops, wo man umklappen kann, also Convertibles. Da ist es wieder einfacher.
Eine Ergänzung dazu, ich hatte da noch mal eben nachgeguckt, BQ bietet auch momentan noch die Tablets an.
Die M10?
Genau, die M10 mit Ubuntu
auch. Tatsächlich, okay, gut. Dann müsste man die auch noch kaufen, also bq.com.
Moment.
Ja, ich hätte noch eine ganz praktische Frage aus Anwendersicht. Ich bin selber Eigentümer von so einem BQ M10 und fahre im Moment, also ich benutze es richtig produktiv, habe mich einfach noch nicht getraut, dort, also auch noch mit dem letzten OTA, den Canonical dort veröffentlicht hat. Und mittlerweile wird es aber doch an einigen Stellen ein bisschen tut's weh, weil eben dann doch der Browser immer wieder abgelehnt wird von verschiedenen Seiten, dass der halt nicht mehr unterstützt wird. Vieles funktioniert noch, aber ja, die praktische Frage ist ganz einfach, sollte man oder kann man mittlerweile produktiv mit dem UbiPort für das M10 arbeiten? Kann man sich das antun oder sollte man dort noch warten?
Das Wechseln ist normalerweise kein Problem. Das heißt, das Wechseln funktioniert auch so, dass man einmal den Installer durchlaufen lässt und dann startet das Gerät neu. Es dauert ein paar Minuten, aber dann startet das Gerät neu in der UbiPorts-Version. Wir haben im Prinzip für diese kommerziellen Geräte, die wir halt vorher nicht hatten, haben wir im Prinzip übernommen, was Canonical hatte auf der tieferen Ebene. Das heißt, alles, was vorher funktioniert hat, funktioniert immer noch. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, zu wechseln, denn es sind auch viele Sicherheitsupdates dabei. Das heißt, Sie sollten auf jeden Fall schauen, dass Sie auf die UbiPorts-Version kommen. UbiPorts.com oder UbuntuTouch.io, da finden Sie den Installer. Es ist wirklich sehr einfach. Es funktioniert auf jeder Linux-Distribution, es funktioniert auf Windows, es funktioniert auf macOS. Ich empfehle Ihnen wirklich zu wechseln. Und Sie müssen auch nicht die Daten löschen. Das heißt, Sie können Ihre Daten einfach behalten. Der Installer fragt Sie dann, es ist noch auf Englisch, aber er fragt dann wipe, also soll der Speicher leer gemacht werden im Prinzip. Das sagen Sie dann einfach nein. Und dann ist der Wechsel kein Problem.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe das Projekt immer so nebenbei mitverfolgt und habe dann auch Testgeräte mir angeguckt. Und da hieß es immer, dass die Geräte irgendwie Performance-Probleme hatten, auch schon unter dem Ubuntu Touch. Ist jetzt durch dieses Portieren irgendwelche Performance-Improvements, wurden die da gemacht? Oder ist das eher noch ein Sorgenkind?
Es kommt aufs Gerät an. Normalerweise ist die Performance in Ordnung. Sie ist noch nicht optimal, sie ist noch nicht da, wo wir hinwollen. Sie wird deutlich besser werden mit 16.04. Das heißt, wenn man sich die Testversion installiert, dann merkt man schon, es fühlt sich etwas flüssiger an, aber dafür funktionieren dann andere Sachen halt noch nicht. Performance wird besser. Wie gesagt, wir haben nicht die Millionen, die Google hat, um Entwickler wirklich einfach Komponenten neu schreiben zu lassen und sagen, okay, wir machen alles in C++. Das können wir nicht leisten, aber die Performance wird besser. Als Testgerät, was relativ günstig zu haben ist normalerweise, würde ich das Nexus 5 empfehlen. Das findet man auf eBay gebraucht ab 70 Euro.
Hallo, eine kurze Frage zum Android 8. So wie ich das mitbekommen habe, wird doch das Android 8 bei den Geräten, die so vorinstalliert waren, so ausgelegt, dass im Prinzip so ein Hardware-Abstraction-Layer auf der Hardware-Ebene liegt und das eigentliche GUI-System oben drüber getrennt ist, sodass Google eben selber auch einfacher System-Updates machen kann, ohne jeweils dann eine Anpassung machen zu müssen auf das einzelne Gerät, auf den Hersteller, auf die Hardware. Hilft euch das denn dann nicht auch bei euren Anpassungen? Könnt ihr nicht auf dieser Ebene irgendwie aufsetzen?
Genau, das ist eine relativ neue Sache jetzt. Treble, Project Treble heißt das von Google. Wir haben noch kein Gerät, was N08 hat. Das heißt, wir wissen es noch nicht genau. Es könnte uns helfen, es könnte auch neue Probleme bereiten, weil Google dieses Projekt natürlich nicht eingeführt hat mit der Idee, okay, wir machen es einfacher, andere Betriebssysteme zu installieren, sondern nein, es geht wirklich darum, es langfristig sicherer zu machen. Also, aber Android und und nicht andere Betriebssysteme. Es schauen sich gerade Leute an, die davon deutlich mehr verstehen als ich. Es könnte uns helfen, aber eine ganz genaue Aussage haben wir dafür noch nicht.
Ein Moment. Die Wortmeldungen dürfen übrigens auch schon vor der Sprechpause erfolgen. Dann kann ich schon mal heimlich das Mikrofon rüberschaffen, während der nächste, ja.
Wie groß soll denn in etwa so die Reichweite der Geräte werden, die im Endeffekt durch Ubuntu Touch unterstützt werden?
Größer. Im Moment haben wir 12 Geräte, glaube ich, die unterstützt werden. Das ist nicht viel. Das ist das Ziel von Halium, das möglichst einfach zu machen, das möglichst standardisiert zu machen. Wir arbeiten konstant daran, dass die Tools besser werden, dass die Dokumentation besser wird. Dann wird es auch deutlich einfacher zu portieren. Und wie gesagt, mit Treble, das könnte uns helfen. Aber wir wissen es noch nicht genau. In einer perfekten Welt, da wird es irgendwann mal auf jedem Smartphone möglich sein, das so zu installieren. Aber noch nicht, leider. Also wir wollen auf jeden Fall mehr Geräte unterstützen und wenn mehr Community-Entwickler kommen, dann wird es auch möglich sein.
Ja, noch. Ein Moment.
Meine Frage wäre vor allen Dingen in die Richtung, also das Hauptproblem ist ja bei gerade mobilen Geräten, dass wenn die dann so ein bisschen älter sind, das Gerät eigentlich noch voll funktionsfähig ist, aber irgendwann kann man es einfach nicht mehr benutzen, weil darauf einfach nichts mehr läuft, weil die neuesten Android-Versionen darauf nicht mehr installiert werden können. Und dann kann ich nichts mehr updaten und eigentlich nichts mehr damit machen. Und ich habe zum Beispiel halt ein Tablet zu Hause, das ist von Samsung, das ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre alt. Und ich würde mir eigentlich ungern ein neues kaufen und mein Traum wäre dann, dass ich dann da einfach ein Linux drauf installieren kann und dann läuft es wieder. Mhm. So, das, wie das halt, weiß ich nicht, bei einem Netbook oder sowas auch funktioniert, bei einem älteren. Wie ist denn die Perspektive, wann kannst du denn damit rechnen, dass das vielleicht geht?
Im Zweifel selber machen. bei älteren Geräten, man muss halt immer jemanden finden, der die Motivation hat, den Port dafür zu erstellen. Im Prinzip haben wir weniger Probleme, es weiter zu updaten, also Geräte weiter zu unterstützen. Denn bei Android ist es halt so, dass auch der gesamte höhere Stack dann daran gebunden ist, dass sich ein Hersteller denkt, okay, ich möchte weiter Updates dafür ausliefern. Was wir auch nicht machen können, ist, wenn der Chip, also wenn das System selbst keine neuen Treiber mehr bekommt, dann können wir zum Beispiel das Kernel nicht mehr updaten. Das heißt, wenn da sehr schwerwiegende Sicherheitslücken sind, dann können wir auch relativ wenig machen. Wir haben eine ganze Menge extra Sicherheitsfunktionen weiter oben, aber natürlich können Sicherheitslücken im Kernel sein, die das komplett aushebeln. Das ist die Limitierung von Android. Wie gesagt, langfristig wird es erst interessant, wenn wir wirklich ein Gerät haben, was komplett Linux ist, so wie es ist. Aber wir brauchen eben den Stack darüber und der wird fertig sein, wenn wir so ein Gerät kriegen, irgendwann mal.
Wie sieht konkret aktuell der Funktionsumfang vom Ubuntu Touch aus? Also was wird so unterstützt, was nicht im Vergleich zu einem gängigen Android-Mobile-Gerät?
Deutlich weniger Apps natürlich, aber man ich würde jetzt nicht den ganzen Store vorlesen, es gibt eine ganze Menge. Für die meisten essentiellen Funktionen gibt es eine App. Wie gesagt, proprietäre Services ohne offene API sind deutlich schwieriger, weil dann die entsprechenden Anbieter das auch nicht wollen. Das heißt, WhatsApp zum Beispiel gibt es nicht. Wir hatten eine Zeit lang mal einen Client, aber der war sehr instabil und auch nicht ganz legal. Das heißt, es wurden immer wieder User gesperrt deswegen und das ist einfach langfristig nicht haltbar so. Deswegen haben wir eben das Ziel, Android-Apps drauf zum Laufen zu bringen. Performance ist etwas schlechter als bei Android, kann man glaube ich sagen, weil es einfach weniger poliert ist. Es wird besser mit der 16.04er-Version, ansonsten an Features, alles was im Browser funktioniert, auf Android funktioniert auf Ubuntu Touch ganz genauso. Das deckt schon mal den Funktionsumfang von vielen Leuten ab. Dann haben Sie ein ganz normales Terminal. Ist es für viele Leute nicht wichtig, aber für viele Leute ist, für einige von unseren Usern ist das wirklich wow, okay, ich kann machen, was ich will. Das heißt, ja, wie gesagt, Sie haben weniger Apps, aber von den Funktionen wäre im Prinzip das Gleiche möglich.
Ja, es gibt ein freies Android namens Lineage oder Lineage, wie man es nennen will. Arbeitet ihr mit denen zusammen? War ja interessant für die Hardware-Absorption.
Ja, wir basieren tatsächlich unseren Android-Container auf den meisten Komponenten von Lineage OS.
Das bedeutet also, wenn mein Telefon das bedeutet, dass Hardware, die unter Lineage läuft, dann auch unter Ubuntu Touch laufen kann. Leistungsfähigkeit vorausgesetzt.
Also Leistungsfähigkeit ist normalerweise nicht das Problem. Normalerweise ist das Problem, dass der Bootloader gesperrt ist. Das heißt, ich kann gar kein anderes Betriebssystem installieren. Solche Geräte gibt es. Ansonsten, wie gesagt, wir müssen quasi jeden Treiber einzeln verbinden. Da hat Lineage OS deutlich weniger Probleme mit. Also es ist nicht so einfach, dass man einfach, okay, das Gerät...
Bei Samsung seit einigen Jahren auf CyanogenMod und hier jetzt auf Lineage und könnte ich das auf Ubuntu Touch laufen lassen?
Nein, leider nicht. Wie gesagt, es muss jemand erst diesen Port erstellen. Es sind Samsung-Geräte in Arbeit. Es ist leider so, auf sehr niedriger Ebene von Android, es gibt sehr wenig Standardisierung. Das heißt, es macht jedes Gerät irgendwas irgendwie anders. Das heißt, wenn man dann einen Standard schaffen möchte, der darauf aufsetzt, ist es relativ kompliziert. Also es ist leider nicht so, dass man einfach jedes Gerät mit Lineage OS auch mit Ubuntu Touch benutzen kann. Da kommen wir auch so einfach nicht hin. Also ein bisschen Arbeit wird es immer sein. Wir werden daran arbeiten, dass es einfacher wird, aber einfach so geht es nicht.
Ja, weitere Fragen? Wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich die Session, also nicht die Session, sondern den Vortrag von Jan beenden. Ich denke mal, falls ihr noch irgendwelche privaten Fragen habt oder so, die jetzt nicht fürs Forum geeignet sind, dass ihr ihn sicherlich auch noch ansprechen könnt.
Genau, also wenn sich jemand hier nicht traut, ich bin noch am Ubuntu-User-Stand den Rest des Tages und ja.
Ja, dann vielen Dank, Jan.
Danke.